1. Korinther, Kapitel 13, ab dem Vers 4. Und ich bin sicher, ein paar könnten sogar auswendig. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Wer kennt die Verse? Mich würde es interessieren, was uns beim Hören als erstes in Sinn kommt. Vielleicht kann das Paar spontan etwas sagen. Was ist dir? Wer hat Hochzeit gedacht? Niemand? Das ist ein Hochzeitstext, der sehr oft an einer Trauung gelesen wird oder auf einer Traukarte erscheint. Es ist noch spannend, wenn man den Hintergrund von etwas, das gesagt wird, so oder so sieht. Der Hintergrund ist sehr wichtig. Ob wir etwas richtig verstehen, wie es gemeint ist, kommt darauf ab, ob wir den gleichen Hintergrund haben, wie der, der es gesagt hat. Irgendwie tut es gerade nicht. Guido, sonst kannst du selber weiterschalten. Ich sehe hier ein antikes Bild. Ein Flak-Scheinwerfer, also ein Flugabwehrkanone-Scheinwerfer, im Berner Oberland, anfangs vom letzten Jahrhundert. Genau 1904, glaube ich. Das könnte fast ins Freie Luftmuseum Ballenberg passen. Alte Leitern wegen, Schwarz-Weiß-Bilder. In fast idyllischer Bergumgebung wird hier eine Trockenübung gemacht mit Soldaten, wo der Festungsscheinwerfer, das gehört zu einer Festungsanlage, in Betrieb setzen. Ihr seht auf dem Bild einen Generatorwagen, damals von Rost gezogen, mit einem Dieselgenerator drauf, der Strom gemacht hat. Und ihr seht eine grosse Velolampe. So sieht es zumindest aus. Denkt war, dass man im Kriegsfall eine Talenge, die in der Nähe war, beleuchtet, damit die Geschützstellungen auf der anderen Talseite sehen, wo der Feind ist und dass sie ins richtige Ziel schiessen. Von dem allem war da jetzt nichts zu spüren. Die Sonne hat geschienen, es war warm, das Dieselaggregat ist auf Anhieb losgegangen. Man hat Platz genug gehabt und es war schön gerade gewesen. Die Zeit hat nicht gedrängt und man hat eins um eins machen und der Korporal hat Anweisungen geben. Und man hat ihn gehört. Nur der Dieselgenerator hat geruscht. Das Bild hat mich erinnert, dass wir manchmal Sachen von einem lieblichen Hintergrund sehen. Und Liebe gehört zu den bevorzugten Sachen mit lieblichem Hintergrund im Denken. Man denkt an Schönheit, an Romantik. Man denkt an Kameraaufnahmen und schöne Erinnerungen im Fotoalbum. Bilder zum Vorzeigen und Momente, wo man sich gern und genüsslich daran erinnert. Ich möchte euch den gleichen Gegenstand in einer ganz anderen Situation zeigen. Das sind auch Flak-Scheinwerfer, und zwar mehrere. Und nicht alle Lichter sind von den Flak-Scheinwerfern. Es hat auch sehr viele Kanonen, die dort in den Himmel schiessen. Das war in der Nacht vom 31. Mai 1942 über Köln. Einige haben vielleicht den Kölner Dom erkannt. In dieser Nacht sind 1000 Flugzeuge von England nach Deutschland geflogen, mit Bomben an Bord, und haben Köln mehr oder weniger am Boden gleich gemacht. Nachts. Die Handgriffe am Scheinwerfer, die jetzt lebenswichtig waren, mussten im Dunkeln klingen. Man hat wegen dem donnernden Fluglärm kein Wort mehr verstanden. Bomben sind gefallen. Panik und Angst ist ausgebrochen. Einige von den Lampen sind gerade vernichtet worden auf den ersten Schlag. Und wieder hat mich das Bild erinnert an das, was manchmal passiert, wenn wir lieben sollen. Wenn es darum geht, in Liebe zu reagieren, ist manchmal Panik, Ablenkung, Vergesslichkeit, Überlastung, Verletzung, laute Worte. Das Erste, was wir erleben. Es passiert Verletzungen immer wieder. Und gerade dann ist eine Reaktion in Liebe das, was Gott möchte. Aber dann liegt Spannung und Rauch und Dampf in der Luft. Und es wird uns auf einmal bewusst, dass es so kriegerisch auch bei uns kann zu und her gehen, wo vielleicht das nächste Wort kann ein ganzes Dynamitfass zum Explodieren bringen. Das falsche Wort. Und der andere ist noch mehr in der Luft. Die Lautstärke nimmt noch mehr zu. Es gibt noch mehr Verletzungen durch gegenseitige Schuldzuweisungen, durch vernichtende Kritik. Und alles geht eigentlich am Wesentlichen vorbei, an dem Moment, wo ganz still ein Bedürfnis da wäre, Liebe zu tun. Auch im Schwierigen, aber nicht nur bei der Sonne. Da braucht es jetzt praktische Liebe, Liebe, die bereit ist. Liebe, die eine ehrliche Rückmeldung entgegennimmt. Liebe, die etwas verbessern will, wenn Fehler passiert sind. Liebe, die geduldig ist, auch wenn der andere noch nicht gerade verändert ist. Liebe ist eine chaotische Angelegenheit. Sie ist nicht immer umgeben von idyllischem Hintergrund im Berner Oberland. So schön das ist, wenn man dort sein darf. Meine Frau ist dort gerade hier unterwegs. Es ist fast ein bisschen beschönigend, wenn ich sage, Liebe ist nicht immer idyllisch. Nein, in der Regel ist Liebe meistens dort mehr gefragt, wo Not, Bedrängung, Krise und manchmal sehr, sehr emotionale Situationen vorherrschen. Genau dort ist viel, viel mehr Bedarf für Liebe, als in all den schönen Momenten, wo es uns einfach fällt. Lassen wir nochmal auf den Text aus dem 1. Korinther 13. Ich habe das mal in eine andere Übersetzung gewählt. Und versuchen wir mal den Hintergrund, wo wir da sind, bildhaft in unsere Situationen zu übertragen. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Das ist ein Bild vom englischen Liedermacher. Die Engländer sagen Songwriter. John Smith aus der Landschaft Devon. Er kommt aus einer Familie mit 10 Kindern. Und er hat ein Lied geschrieben, das über die Liebe geht. Über das Lieben als Tätigkeit. Nicht eine romantische Liebe, sondern Liebe als Herausforderung. Und sein Titel heisst Love is a messy thing. Jetzt habe ich es vertauscht. Messy thing. Das heisst auf Deutsch so viel wie eine chaotische Angelegenheit. Ein ziemlicher Schlamassel, könnte man auch ein bisschen übertreibt sagen. Liebe ist ein ziemlicher Schlamassel, ab und zu. Nein, fast immer. Ich habe das Lied einmal mit meinem Internetradio auf dem Handy gelost und dann habe ich die Speichertaste gedrückt, weil mir etwas gefallen hat am Gitarrespiel zuerst. Ich habe den Text noch gar nicht mitbekommen. Und ich weiss auch warum. Englisch, so sagen die Fachleute, ist eine Sprache, die einfach beiläufig passiert. Deutsch muss man immer zuhören, und darum hört man nicht so viel deutsche Popmusik. Also, der will einem immer etwas sagen. Aber die Engländer sagen selber, im englischen Text kann man überhören. So ist bei mir das auch gegangen am Anfang. Ich habe nur die Gitarre gehört, das aufgenommen und denke, später höre ich das noch einmal. Dann habe ich das angefangen zu hören und mir ist es ein bisschen komisch vorgekommen, was er singt. Und ich habe dann nachgeschaut, was es eigentlich heisst, a messy thing. Was meint er eigentlich? Und dann habe ich noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht und habe gedacht, das passt eigentlich zu dem, was im Korinther steht. Und dann habe ich noch ein bisschen darüber nachgedacht und habe gefunden, ich muss das Lied mir suchen, auf dem Internet kaufen und ich muss einen Diaschau dazu machen. Weil das mir so hilft, um das praktisch vor Augen zu sehen, was in diesem Lied steht. Jetzt finde ich mich wirklich gespannt, was in diesem Lied ist. Nur einen Moment Geduld. Es geht in dem Lied von John Smith um Liebe in angespannten Situationen, wo man sich gegenseitig Mühe macht, was nicht so einfach ist. Und das ist der Hintergrund vom 1. Korinther 13. Die mühsamsten Situationen in allen Briefen, die es in der Bibel im Neuen Testament gibt, sind in der Stadt Korinth gewesen. Nie hat es so viel Streit gegeben, nie hat es so viele stolze Leute gegeben, nie hat es so viel Erniedrigendes gegeben, gegenseitig. Demütigen, sich gegenseitig abmachen, sich kritisieren, sich den Glauben absprechen, streiten über Details. Das war der Hintergrund von Korinth. Und es war nicht nur theologisch. Es war ganz, ganz weitgehend im Herz. Die einen haben vielleicht gedacht, sie hätten nur theologisch gestritten, aber der Paulus macht deutlich, wenn er in diesen Briefen beschreibt, um was es gegangen ist beim Streiten, dass da sehr viel vom alten Wesen des Menschen im Christsein Platz hat. Sehr, sehr viel. Ich glaube, jetzt sind wir bereit, um das Lied «Messy Thing» von John Smith zu hören. Ich habe das als Dioschau für euch bereit gemacht. Und es ist auch deutsch übersetzt. Da könnt ihr die Bilder auf euch wirken lassen. Er hat sogar eine Gitarre geopfert, um die Botschaft überzubringen von Mess, von den Schwierigkeiten, vom Schlamassel. Er steht für die Gitarre. Ich denke, es war eine alte. Wie hilft uns das Kontrastbild, das Umfeld vom Text, wo Korinther uns schreibt? Wie hilft er uns, das richtig zu verstehen? Es ist nicht wegen der Idylle, die wir im Kopf haben, überlesen, was eigentlich da steht. Ich möchte mit euch die restliche Zeit den Text einfach Satz für Satz noch ein bisschen nachdenklich durchgehen. Ein paar Ergänzungen machen, die zum Hintergrund führen. Liebe hat Geduld. Das ist gefragt beim Zuhören. Das ist eines der Felder, wo Geduld braucht. Oder Geduld ist dann gefragt, wenn sich eine Situation nicht ändert. Nicht sofort ändert. Oder vielleicht auch langsam ändert. Dann braucht es Geduld. Vielleicht braucht man in dem Moment einen Spaziergang, damit man nicht ungeduldig wird. Man sagt seinem Gegenüber, sei das der Ehepartner, sei das ein Arbeitskollege oder ein Freund. Ich ziehe mich jetzt einen Moment zurück. Ich muss etwas abreagieren. Und ich mache das mit Laufen. Und dann läuft man intensiv um den Block oder nur eine Runde weiter. Und dann kommt man heim. Und dann geht es in die Geduld. Die Geduld ist auch der Entscheid, wieder reinzusteigen. Nach einer Auszeit. Geduld meint nämlich im Griechischen unter einer Last bleiben. Wieder drunter schlüpfen und sagen, ich gehe wieder in die gleiche Situation. Das ist Geduld. Das ist Liebe. Warum macht man das? Weil man der Situation einem anderen, sich selber, eine neue Chance gibt. Und das macht nur die Liebe. Vielleicht geht es ja jetzt. Noch nicht ganz. Könnt ihr euch vorstellen, der nächste Satz wird unterstrichen. Liebe ist freundlich. Das meint das Gegenteil von verfindlich. Geht es wieder? Aha, er hat die Farbe gar nicht übernommen bei mir. Ja, da liegt es an meiner Software. Und mir extra Mühe genommen, um alles zu unterstreichen. Aber es macht nichts. Lassen wir einfach den Text stehen. Liebe ist freundlich. Das meint das Gegenteil von findlich. Das heisst, ich schaue den anderen nicht an als Find, sondern als Freund. Das ist eine einfache Regel, aber sehr, sehr, sehr schwer, um im Kopf umschalten. Es ist aber der Schlüssel. Weil, wenn man den anderen als Find einbetoniert, dann bewegt sich gar nie mehr etwas. Ich habe gehört, dass es eine ganz grausame Mordart gibt, die die Mafia anwendet. Sie betoniert Menschen ein und versenkt sie im See. Das ist schrecklich. Aber genauso schrecklich ist, wenn man den anderen als Find einbetoniert. Es kann sich nichts mehr ändern. Jesus hat das Unmögliche gefordert und hat gesagt, liebe deinen Feind. Es ist möglich. Weil es geht hier um eine Haltung bei mir. Ich muss nicht den Find ändern. Ich muss nur meine Haltung zum Find ändern. Das Falsche, was der Find gemacht hat und vielleicht noch macht, ist damit nicht aufgehoben. Das bleibt immer noch falsch. Und es gibt einen grossen Text in der Bibel, den ich jedem empfehle, in dieser Situation zu lesen. Es ist Römer Kapitel 12. Und jetzt steht am Ende von diesem Kapitel, wie Findliebe funktioniert. Das heisst, gib das, was falsch läuft, in Gottes Gericht. Gib es Gott als Anwalt. Und tu du dein Findliebe. Mach eine Aufgabenteilung. Gott sorgt fürs Recht und du sorgst für Liebe für den Menschen. Das ist Findesliebe. Das hat gar nichts mit Gefühl zu tun. Es ist nur mit einem Entscheid. Und es steht auch, wo denn Liebe kann praktisch werden, wenn ein Find kann man nicht umarmen. Das ist Heucheln und das sollte man nicht machen. Ein Findliebe heisst ihm, im Moment, wenn er es braucht, bist du da. Ganz am Ende von dem Kapitel 12 im Römer steht, wenn dein Find Hunger hat und Durst hat, ein Bedürfnis hat, das muss vielleicht auch nicht Hunger und Durst sein, es kann vielleicht etwas anderes sein, Zeit, ein Dienst, den man machen kann, dann handle als Freund. Und du wirst feurige Kohle auf seinen Kopf sammeln und er wird es nicht mehr aushalten. Das ist Gottes Methode von Findliebe. Das hat nichts mit Gefühl zu tun, gar nichts. Man muss sich dazu entscheiden und überwinden. Love is a messy thing. Das Nächste. Liebe kennt keinen Neid. Wer den Neid kennt, weiß, wie der Neid alles Schöne vermasselt. Da ist die Formulierung sehr spannend. Kennt keinen Neid. Ich finde es sehr gut übersetzt. Ich weigere mich sogar, das zu kennen. Ich weigere mich, das Gefühl im Ansatz zuzulassen. Ich sage, das ist fremd, das will ich nicht kennen. Das ist die Haltung hinter dem Satz. Was kann der andere dafür, dass er etwas hat, was ich gerne habe? Und was nützt es mir, wenn ich mir wünsche, was der andere hat? Wenn es ja doch nicht meins ist. Außer dass dadurch die Liebe sofort stirbt. Jede Liebe. Also, kennt keinen Neid. Eine Grundsatzentscheidung treffen. Das gibt es bei mir nicht. Das weise ich weg. Ich mache mich dicht wie eine nanoversiegelte Scheibe. Und das Wasser und der Dreck perlt ab. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Der Luther hat dort noch übersetzt, bläht sich nicht auf. Da sieht man so richtig den Balg oder den Frosch. Liebe ist kein Kampf, wo es darum geht, wer ist der Stärker. Es geht bei der Liebe nicht ums Beherrschen, das Besitzen, das Bestimmen, das Bearbeiten vom anderen, das Verändern vom anderen. Das ist nicht Liebe. Liebe ist ein Geschenk. Und Hingabe ist immer freiwillig, sonst ist es Forderung. Beziehung hat immer etwas von Augenhöhe, und zwar auch zwischen ganz unterschiedlichen Stufen von Menschen. Das gibt es schon. Es gibt Chefs, es gibt Angestellte. Es gibt Gott, es gibt Mensch. Und die Lektion, die uns Jesus im Evangelium gezeigt hat, er, wo das Evangelium ist geworden, heisst, Gott kommt uns auf Augenhöhe entgegen. Gott wird Mensch durch Jesus, damit er uns lieben kann. Liebe ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Vom englischen Adel kann man heute noch viel lernen. Natürlich kann man auch viel Klatsch lesen. Es gibt sicher ein zu viel an Etiketten und an Verhaltensprotokollen. Man macht das so. Aber es gibt definitiv auch ein zu wenig von Etiketten und Verhaltensregeln. Und zwar in vielen Beziehungen. Liebe heisst, seinen Umgangsstil auf einem sehr hohen Niveau ansetzen. Adelig, edel, nicht taktlos, musikalisch. Den anderen hochschätzen und mit einem Bewusstsein von adelig sein, von geadelt sein, sich verhalten. Sich selbst gegenüber und dem anderen. Wir haben am Wochenende einen wunderbaren Film gesehen, The King's Speech. Das handelt von einem König, der es wirklich gegeben hat, der gestottert hat. Und von einer Beziehung von einem Logopäd, würden wir heute sagen, wo ihm auf sehr unkonventionelle Art beigestanden ist, dass er sein Stottern, das er seit Kind hatte, wegen Angst, hat können ablegen. Und man merkt, dass er leidet an diesen Zwängen von der Etikette und er ist so verkrampft, dass er nicht reden kann. Und der australische Logopäd, der hat es wirklich auch gegeben, es ist eine enge Freundschaft geworden zwischen dem König und dem Logopäd. Der Logopäd hat ihm ein bisschen Lockerheit beigebracht. Aber das hat nicht bedeutet, dass er den Adel verloren hat. Es war nur eine Hilfe gewesen, dass er noch mehr adelig ist. Weil er ist vorher furchtbar oft austickt und hat das Zeug verirrt, wenn er vor einem Mikrofon gestanden ist und nichts ist gegangen. Und er hätte eine Rede müssen halten vor dem Volk. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn sie gereizt wird. Und da sieht man ganz deutlich den Hintergrund. Es gibt keine Reizung, keinen Auftrag, sich nicht reizen zu lassen, wenn man nicht gereizt wird. Das ist eine sehr steile Herausforderung, wo man sofort muss innerlich auf 10 zählen. Oder vielleicht besser ein Stossgebet ausstoßen. Herr, schenk mir jetzt Ruhe. Halt mein Maul zu. Dass ich jetzt nicht sofort antworte. Dass ich nicht weiter Öl ins Feuer gieße. Dass ich kann schweigen kann, auch wenn es mich fast verreisst. Hilf mir, dass ich mich nicht muss rechtfertigen jetzt. Gib mir Geduld, um bis morgen warten und überlegen, was ich sage. Sie lässt sich nicht reizen, hat mit Zeit zu tun. Es ist nicht eine Unterdrückung von dem, was passiert. Alles, was in einer Beziehung an Spannungen passiert, sollte ausgesprochen werden. Aber wenn, ist die wichtige Frage. Und trägt Böses nicht nach. Liebe und Vergebung sind ein Paar. Der fehlerlose und perfekte, untadelige Mann und die untadelige und perfekte und fehlerlose Frau gibt es leider nicht. Es gibt sie auch nicht unter Freunden und es gibt sie auch nicht unter Arbeitskollegen. Es gibt sie nicht als Nachbar. In keiner Kategorie Mensch gibt es das. Jesus hat uns ein Gebet gegeben, das ich annehme, wir sollen das täglich beten, weil es heisst, unser tägliches Brot gib uns heute. Das macht nur Sinn, wenn ich das Alltag wieder bete. Darum rechne ich, Jesus hat gedacht, dass wir das Alltag vor Augen haben. Und im gleichen Gebet sagt Jesus, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Jeden Tag. Und es gibt noch eine Geschichte, wo der Petrus mal zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, genügt es, wenn ich meinem Nächsten 7-mal vergebe? Und ich denke, der Petrus ist gekommen mit der Haltung, Jesus muss das anerkennen, dass ich 7-mal, stell dir vor, nach dem 3. Mal verjagt zusammenchargiere. Und 4-mal mehr bin ich bereit zum Vergeben. Und Jesus hat eine erstaunliche Antwort gegeben. Er hat ihm eine Rechenaufgabe gestellt und gesagt, ja, nein, 7 mal 70. Und Petrus ist gegangen und hat erzählt. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Was ist der Hintergrund von dem? Unrecht kann man als Allgemeinbegriff anschauen. Unrecht in der Welt. Unrecht, das irgendwo in der Struktur ist. Unrecht, das geschieht an uns. Ich habe das Gefühl, da meint der Paulus Unrecht, wo wir involviert sind. Unrecht, wo wir begangen haben. Am anderen. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Das ist der Moment, wo es einem anfängt leid zu tun, wenn man einen Fehler gemacht hat am anderen. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Kann sich hineinversetzen, wie das für den anderen war. Und selber war man im Zeug hinein, hat etwas vergessen, nicht gemacht, jemand beleidigt, ein falsches Wort gesagt. Und jetzt kommt der Moment, wo man es gemerkt. Und man freut sich nicht über das Unrecht. Man kann sich nicht mehr freuen. Aber man freut sich, dass die Wahrheit siegt. Und jetzt geht man und bekennt. Man bringt das Unrecht ans Licht. Und ich glaube, das geht nicht sofort. Es muss manchmal ein bisschen eine Besinnung zwischendrin sein. Man kann nicht sagen, du hast das falsch gemacht und erwartet im nächsten Moment, dass es sofort eingesehen hat. Vielleicht ist es besser zu sagen und sagen, ich stoppe jetzt da. Wir denken beide darüber nach. Und der nächste Morgen macht vielleicht das Wunder, dass Gott in unserem Herz kann bewegen kann, das war Unrecht gewesen und jetzt bist du dran. Und vielleicht bestätigen mich andere und sagen, nein, das ist nicht Unrecht gewesen, das macht jeder so. Halt! Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Und lassen wir uns zeigen von Gott, es ist Unrecht gewesen und jetzt handeln nach dem, was du erkannt hast. Und jetzt kommt das Evangelium. Wir alle haben nicht gern, wenn wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber das ist das Evangelium, dass wir jetzt gerade Evangelium erleben. Genau für diesen Moment hat Gott ja seinen Sohn geschickt, dass wir bekennen und Sünde ablegen können. Und Gott vergibt uns. Und ich glaube, unser Nächster vergibt uns auch. In den allermeisten Fällen, wenn wir zu unserem Fehler stehen, erleben wir Wunder. Wunder von der Vergebung. Also das nächste Mal, wenn wir nach einem schlechten Muster reagiert hat, vielleicht gewalttätig ist worden, vielleicht geschrien hat, vielleicht ein falsches Wort gesagt, sich zurückgezogen hat und den anderen verletzt hat, gib es zu und dann such Gerechtigkeit. Und noch ein Wort vom Gerechtigkeit schaffen. Wir Christen haben manchmal eine einseitige Vorstellung von Gerechtigkeit schaffen. Das ist mehr als beten, Herr, vergib mir. Das Alte Testament gehört auch zu der Botschaft von Gott. Und dort hat es Regeln gegeben, wie man Sachen wiederherstellt, wenn Schäden passiert sind. Du hast den Ochs vom einen beim Pflügen überbeansprucht, der ist tot umgekehrt in der Sonnenhitze. Und dann hat es eine Regel gegeben, du nimm den Ochs wieder erstatten. Nicht sagen, oh Gott, hat mir vergeben. Nein, dann nimm den Sack für ihn mit dem Geld drin und kauf einen neuen Ochs. Das ist manchmal auch der Grund, warum es oft so langfertig wird mit dem Vergehen. Es gibt Sachen, die man nicht wiedergutmachen kann. Aber man kann das Zeichen der Wiedergutmachung machen. Ein Geschenk. Oder eine ehrliche Vorsorge, dass das Gleiche nicht schon wieder passiert am nächsten Tag. Ich muss mir immer wieder so Momente, wo ich Termine vergesse oder etwas vermasselt habe, das sofort aufschreiben fürs nächste Mal. Vielleicht kommt es ein Jahr später und ich muss mir sofort aufschreiben, sonst kann ich es sicher wieder vergessen im nächsten Jahr. Wir kommen zum Schlusssatz. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Vorsicht! Das ist kein Freibrief, wo sagt, man kann sein Gegenüber zwingen, alles auszuhalten. Es steht ja da, sie erträgt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Das musst du jetzt machen. Weil du hast ja gesagt, du liebst mich. Und du bist Christ und du musst lieben. Wer so denkt und seine negativen Eigenschaften, sein Charakter, der mies ist manchmal, und seine falschen Handlungen so versucht zu decken, ist nicht auf dem richtigen Hintergrund da. Völlig nicht. Da geht es um einen Entschluss zum Einsatz. Liebe ist nicht bequem. Liebe sagt, und ich mache mich auf zu lieben. Das ist der Sinn von dem, was da steht. Sie erträgt alles, sie nimmt alles auf sich, was es kostet. Sie glaubt, sie hofft, sie hält allem stand. Es gibt nichts, wo der Entscheid, als Gottes Kind zu leben und zu lieben mit Gottes Kraft, kann hindern. Nicht einmal ein Find, nicht einmal eine furchtbare Situation. Ich kann mich mit Gottes Hilfe immer entscheiden, dass ich will lieben. Das ist da gemeint. Nicht eine Entschuldigung, eine billige. Und ich zitiere nochmal den John Smith auf Deutsch. Hey, zieh deine Stiefel an, krempel deine Ärmel hoch. Fang an, in deinem Garten zu arbeiten wie Adam und Eva. Liebe lässt dich beim Arbeiten schwitzen und Liebe wird dir nie Ruhe gönnen. Liebe ist kein fauler Hintern. Liebe erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Ich hoffe, es hat euch auch ermutigt, was der Paulus in dem Hintergrund vom schwierigen Lieben schreibt. Dass wir eine Anweisung bekommen, die nur mit Gottes Kraft deckt ist. Es ist steil, was da steht. Sehr steil. Aber es ist der Weg, wie Liebe dann wirklich wird, wenn sie nötig ist. Und ich finde es wunderbar, dass das Evangelium genau für die Situation Evangelium ist. Und dass man nicht den Kopf muss in den Sand stecken muss und jetzt, alle Christen sind so furchtbar. Und ich schaffe es auch nicht. Ich wirf alles über Bord. Nein. Der Paulus würde sagen, hätten die gut zugelassen und den Hintergrund verstanden von dem, was ich den Korinther geschrieben habe, in dieser Situation, wüssten ihr, dass es völlig normal ist, dass ihr jetzt zu ächzen. Und jetzt habe ich euch die gute Nachricht. Gott hat seine Liebe ausgegossen, das hat er den Römer geschrieben, in unsere Herzen durch Gottes Geist. Und er schenkt sie uns heute, wir haben das im Lied gesungen, Herr, füll mich neu mit deiner Liebe und mit dem Geist. Und der Geist, der steht wieder das, was in unserem Leben normalerweise wächst, was normalerweise im Kopf und Herz gedeiht. Aber wenn Gottes Geist kommt, dann gibt es eine Veränderung. Ich möchte beten. Vater,